AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode beschäftige ich mich mit dem Thema Imperialismus. Doch bevor ich euch eine Definition bringe, möchte ich eine Geschichte erzählen, die das Phänomen Imperialismus deutlich zeigt, auch wenn viele den Zusammenhang nicht sehen, zumindest nicht auf den ersten Blick. So erzählt ein Deutscher, der sich für den Guru in Sachen Geld verdienen hält, etwas, was mich aufhorchen ließ. Er meinte, wenn eine Putzfrau beschäftigt, es war dezidiert die Putzfrau, auch wenn keine bestimmte Person gemeint war, aber darauf komme ich noch zurück. Also wenn er die besagte Putzfrau schiert und ihr 10 Euro in der Stunde zahlt, während er mit seiner Arbeit 15 Euro verdient in der Stunde, dann wäre er doch schön blöd, wenn er selber putzen würde. Auf den ersten Blick klingt das logisch, denn die Zeit, die er bei jeder knapp bemessen ist, soll entsprechend der neoliberalen Doktrin so effizient wie möglich eingesetzt werden. Also mit einer Tätigkeit, die am meisten einbringt. Wenn er also in der Zeit, in der er putzt, eigentlich verdienen könnte, verliert er 15 Euro. Soweit, so schlüssig. Kann das allerdings nur funktionieren, wenn jemand bereit dazu ist, um 10 Euro die Stunde zu putzen. Anders gesagt bedeutet das, es muss Leistungen geben, die zwar letztlich nicht mehr wert sind, aber höher bewertet werden. Die Arbeit einer Putzfrau hat einen niedrigen Stellenwert, gesellschaftlich. Zumindest niedriger als die eines windigen Geldgurus. Zumindest solange es Menschen gibt, die bereit sind, dafür mehr zu zahlen. Einerseits kann man sagen, dass es sich bei diesen minderwertigen Tätigkeiten zumeist um weiblich Konnotierte handelt. Also Putzfrau, Babysitterin, Kinderbetreuerin, Altenpflegerin, die ja von vornherein nicht so hoch angesehen sind. Wenn der gute Mann weiterdenken würde, dann könnte er auch mehr Dienstleistungen auslagern. So könnte er die Putzfrau auch kochen lassen, wenn sie das für denselben Stundensatz erledigt. Oder einkaufen oder all die Dinge, die schlecht bezahlt sind. Wenn man diese weiblichen Dienstleistungen zusammennimmt und man rein vom Effizienzkriterium ausgeht, dann gibt es nur eine mögliche Antwort. Eine, die die billigste und nachhaltigste Variante darstellt und diese nennt sich Ehefrau. Die Dienstleistungen putzen, einkaufen, Wäsche waschen, bügeln, kochen und alle sonstigen niedrigen Tätigkeiten, die dem Herrn billiger zukommen, bis auf die einer Prostituierten, denn da muss man schon mit mindestens 100 Euro die Stunde rechnen, was ihn eigentlich dazu veranlassen sollte, diesen Geschäftszweig einzuschlagen, denn da ist das Guru-Sein ja reine Zeitverschwendung, aber das nur nebenbei. Wenn man also all die Leistungen einer Ehefrau in Anschlag bringt, ist deren 24/7/365 Service das Billigste, was man haben kann. Schließlich macht sie es quasi gegen Kost, Logis, ab und zu eine Streicheleinheit, einen Urlaub, Kleidung und ein Geschenk. Außerdem ist sie auch verpflichtet, all den verbalen Müll, den solch ein Herr ablehnt, anzunehmen. Also wie ein Psychologe. Wenn diese Ehefrau neben all den Verpflichtungen auch noch selbst arbeiten geht, natürlich und nur in dem Maße, dass sie dem Herrn und Meister noch genug Zeit widmen kann und ihre Pflichten erfüllt, dann ist es optimal. Das ist der echte Grund, warum Ehen immer noch stattfinden, Besitzverträge im Namen der Liebe gesetzt werden. Auf jeden Fall kann dieses System nur funktionieren, wenn es Leistungen gibt, die weniger und welche, die höher honoriert werden. Wobei es bei manchen fragwürdig ist, warum diese Leistung so hoch eingestuft wird. Woran man sieht, wichtig ist in dieser Wirtschaftsform nicht die echte Leistung, sondern das, was jemand dafür zu zahlen bereit ist. Es wird damit immer welche geben, die aus unerfindlichen Gründen weniger bezahlt bekommen, während andere, die keinerlei Nutzen für die Gesellschaft noch sonst jemanden haben, oftmals sogar schädlich sind, in der Bewertung höher stehen. Nur weil irgendjemand meint, dass seine Leistungen mehr wert sind, bekommt er auch mehr, während die Putzfrau, die auch dafür nichts gelernt hat, wenig bekommt. Doch was hat das nun mit Imperialismus zu tun? Schauen wir erstmal, was Imperialismus bzw. was wird unter Imperialismus verstanden. Imperialismus ist das höchste Stadium des Kapitalismus, in dem der Kapitalismus von der freien Konkurrenz zur Monopolisierung übergeht. Die Merkmale sind zunächst die Bildung von Monopolen, bei denen große Unternehmen und Banken die Wirtschaft dominieren. Was man auch daran erkennen kann, dass Banken, die eigentlich in Insolvenz gehen sollten, bei einer gewissen Größe regelmäßig aufgefangen werden und unterstützt durch das Geld der sogenannten kleinen Leute. Es ist also selbstverständlich, die wirtschaftlichen Miseren auf die Allgemeinheit abzuwälzen und sie dafür zahlen zu lassen. Ein weiteres Merkmal ist die Entstehung des Finanzkapitals, bei dem Banken die Kontrolle über industrielle Unternehmen übernehmen. Ein naheliegendes Beispiel: auf den diversen landwirtschaftlichen Schulen in Österreich wird den angehenden LandwirtInnen vom ersten Tag an eingebläut, sie müssten expandieren und größer werden. Auf die Frage, wie sie dies denn finanzieren sollen, gibt es nur eine Antwort: Nehmt euch einen Kredit bei der Raiffeisen. Denn die Raiffeisen ist eine Genossenschaft, die für ihre Mitglieder da ist. Das machen die so indoktrinierten LandwirtInnen auch und begeben sich damit in eine fatale Abhängigkeit des Raiffeisenkonzerns. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, weiterzumachen, bis sie die Schulden zurückgezahlt haben, was oft einige Jahrzehnte dauert. Wenn man es mit den richtigen Worten benennt, so handelt es sich um nichts anderes als um moderne Schuldknechtschaft. Das dritte Merkmal ist, dass an die Stelle der Waren und der Kapitalexport tritt, zum Beispiel in Form von Investitionen in Ländern, die weniger entwickelt sind, um höhere Profite zu erzielen. Darüber hinaus kommt es zur Aufteilung der Weltwirtschaft unter den kapitalistischen Mächten. Die Welt wird unter den imperialistischen Mächten in Kolonien und Einflusssphären aufgeteilt. Der Imperialismus ist eine unvermeidliche Folge der inneren Dynamik des Kapitalismus. Im fortgeschrittenen Kapitalismus führt die Überakkumulation von Kapital dazu, dass Unternehmen und Staaten neue Märkte, Rohstoffquellen und billige Arbeitskräfte in anderen Ländern suchen. Damit geht eine aggressive Expansion einher, oft durch militärische und wirtschaftliche Mittel. Ein kleines Beispiel dafür ist die Firma Nestle, die eng mit dem Imperialismus, insbesondere in Lateinamerika, verbunden ist, da das Unternehmen im 19. Jahrhundert in einer Zeit globaler kolonialer Expansion entstand und von den wirtschaftlichen Strukturen dieser Epoche profitierte. Dabei hat alles so nett und idyllisch begonnen, ja schon beinahe romantisch. Heinrich Nestle, ein deutscher Apotheker, der seinen Namen in der Schweiz in Henri Nestlé änderte, gründete 1866 in Fevier die Farinée Lactée Henri Nestlé. Sein erstes Produkt war das Kindermehl, unter Anführungszeichen. Bei diesem handelte es sich um ein lösliches Milchpulver für Säuglinge, die nicht gestillt werden konnten. Es waren also durchaus ehrenhafte Gründe, die den Mediziner zu diesem Schritt bewogen, da er mit diesem relativ einfachen Produkt aus kondensierter Milch, Brot und Zucker ein haltbares, nahrhaftes Mittel schaffte, das die hohe Kindersterblichkeit dezimieren half. Parallel dazu gründeten die Brüder Charles und George Bourget die Anglo-Swiss Condensed Milk Company in Cham in der Schweiz, die Europas erste Kondensmilchfabrik darstellte. Sie war Nestles Hauptkonkurrent, da sie ebenfalls Milchprodukte herstellte, allerdings für einen breiteren Markt. Aufgrund des schnellen Erfolges des Kindermehls 1874 wurden bereits 670.000 Dosen produziert, verkaufte Henri Nestlé sein Unternehmen an drei Geschäftspartner und zog sich aus dem Geschäftsleben zurück. Sein Familienwappen, das Vogelnest, wird bis heute als Firmenlogo genutzt. 1905 fusionierte Nestlé mit der Anglo-Swiss Condensed Milk Company zu Nestlé und Anglo-Swiss Milk Company. Diese Fusion markierte den Beginn der Expansion des Unternehmens in internationale Märkte, einschließlich Lateinamerika, Afrika und Asien, was mit der globalen wirtschaftlichen Dynamik des Imperialismus einherging. Nestlés frühe Expansionen in die Märkte Lateinamerikas im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ist ein Beispiel für die wirtschaftlichen Aspekte des Imperialismus. Während der Imperialismus des 15. und 16. Jahrhunderts in Lateinamerika durch direkte Kolonialisation und Rohstoffausbeutung wie Gold und Silber gekennzeichnet war, zeigt Nestlés Geschichte den Übergang zu einem kapitalistischen Imperialismus, bei dem Unternehmen durch Kapitalexport und Marktdominanz wirtschaftlich kontrollieren. Anfang des 20. Jahrhunderts nutzte Nestlé die Infrastruktur des internationalen Handels, die durch die koloniale und postkoloniale Ordnung entstanden waren. Die Firma etablierte Vertriebsnetze in Lateinamerika, um ihre Milchprodukte zu verkaufen. Diese Märkte waren durch die koloniale Vergangenheit geprägt, in der europäische Mächte die Region wirtschaftlich und kulturell beeinflussten. Die Nachfrage nach industriellen Lebensmitteln wuchs in urbanen Zentren Lateinamerikas, die durch koloniale Strukturen und die Einführung kapitalistischer Wirtschaftsweisen entstanden waren. Nestlé begann früh, Produktionsstätten außerhalb von Europa zu eröffnen, so wie eben in Lateinamerika, um von billigen Rohstoffen, zum Beispiel Milch, Zucker und Arbeitskräften, zu profitieren. Dies spiegelt die Monopolisierung und die Suche nach neuen Märkten wider, um die Überakkumulation von Kapital in Europa zu bewältigen. Nestlés Vermarktung des Kindermehls als wissenschaftlich überlegenes Produkt trug zur Verdrängung traditioneller Ernährungspraktiken in Lateinamerika bei. Dies bildet einen Aspekt des kulturellen Imperialismus. Vor allem die aggressive Vermarktung von Säuglingsnahrung in Entwicklungsländern wurde kritisiert, da das Stillen verdrängt wurde und die Abhängigkeit von importierten Produkten geschaffen wurde. In dieser Werbung, speziell in den 1970er Jahren, wurde suggeriert, dass Milchpulver dem Stillen überlegen sei. Verkäuferinnen wurden als Säuglingsschwestern getarnt in Entbindungskliniken eingeschleust und redeten den Müttern ein, sie sollten abstillen und stattdessen das Milchpulver geben. Haben die Mütter dieses in der Klinik noch geschenkt bekommen, so kamen sie erst zu Hause drauf, dass es nicht nur sehr teuer war, sondern auch nicht das notwendige Wasser in der entsprechenden Qualität zur Verfügung stand. Die Mütter haben dann das Pulver so verdünnt, dass die Babys nicht genug bekamen, also mit vollem Teller quasi verhungerten, oder sie starben an Infektionen durch unreines Wasser. Unter dem Slogan Nestle tötet Babys machte eine kleine NGO in der Schweiz darauf aufmerksam. Natürlich wurden sie verklagt, verloren den Prozess, aber Nestle musste mit dieser Art des Verkaufs aufhören. Ein kleiner Sieg nur, denn viele Mütter glauben immer noch daran, dass das moderne Milchpulver dem Stillen überlegen ist. Damit zeigt Nestlés Geschichte den Übergang von frühen merkantilistischen Imperialismus des 15. und 16. Jahrhunderts, wie er in Lateinamerika durch die spanische Kolonialisierung respektive die portugiesische geprägt war, hin zum kapitalistischen Imperialismus. Während die Kolonisierung Lateinamerikas im 16. Jahrhundert durch direkte Enteignung und Gewalt geschah, zeigt Nestlés Expansion im 19. und 20. Jahrhundert die Merkmale des Imperialismus moderner Prägung. Monopolbildung, Kapitalexport und die Ausbeutung von Märkten und Ressourcen in Entwicklungsländern wie Lateinamerika. Die Firma nutzte die durch den Kolonialismus geschaffenen globalen Handelsstrukturen, um ihre Produkte zu verbreiten und steht heute für die Macht transnationaler Konzerne, die lokale Ökonomien beeinflussen. Ein weiteres Beispiel für Imperialismus ist die Firma IG Farben. Sie wurde 1925 durch die Fusion mehrerer deutscher Chemieunternehmen gegründet und war in den 1930er Jahren einer der größten Konzerne weltweit und steht damit für Monopolisierung. IG Farben war in Lateinamerika aktiv, insbesondere in Brasilien und Argentinien, wo sie Chemikalien und Farbstoffe verkaufte. Ihre Expansion war Teil der deutschen wirtschaftlichen Einflussnahme in der Region, die in den 1930er Jahren durch das NS-Regime unterstützt wurde. Während des Zweiten Weltkriegs profitierte IG Farben von der NS-Politik, indem sie Firmen in besetzten Gebieten wie zum Beispiel Polen übernahm und Zwangsarbeiter einsetzte, was ihre Rolle im imperialistischen Kontext unterstreicht. Damit ist sie ein Beispiel für die gewaltsame Akkumulation von Kapital. IG Farben nutzte die koloniale Infrastruktur, um ihre Produkte in Lateinamerika zu vermarkten und profitierte von der Abhängigkeit der Region von importierten Chemikalien, was die wirtschaftliche Unterwerfung widerspiegelt. Nach 1945 wurde IG Farben zwar aufgrund ihrer NS-Verstrickung aufgelöst, doch ihre Nachfolger Bayer BASF sind heute globale Marktführer. Ihre Geschichte zeigt, wie Konzerne von imperialistischen Strukturen profitieren und gleichzeitig die NS-Vergangenheit lange beschönigten. Bayer als Nachfolgeunternehmen von IG Farben spielt eine nicht unbedingt gute Rolle in Lateinamerika heute, speziell im Zusammenhang mit Monokulturen und Regenwaldzerstörung. Mit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018, was leider durch das Kartellrecht nicht verhindert werden konnte, womit man sieht, wie zahnlos Gesetze gegenüber multinationalen Konzernen sind, hat Bayer eine zentrale Rolle im globalen Agrar- und Saatgutmarkt eingenommen, was in Lateinamerika, einer Region mit intensiver Landwirtschaft und bedeutenden Regenwaldgebieten wie dem Amazonas, erhebliche Auswirkungen hat. Bayer ist in Lateinamerika ein bedeutender Akteur mit 13.815 MitarbeiterInnen und einem Umsatz von 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2019. Das Unternehmen betreibt Produktionszentren in Ländern wie Mexiko, El Salvador, Kolumbien, Brasilien und Argentinien. Es hat sich durch Investitionen in moderne Produktionsanlagen und Vertriebsstrukturen eine starke Marktposition aufgebaut. Bayer Monsanto ist einer der größten Anbieter von Saatgut, vor allem gentechnisch verändertem Saatgut wie Gensoja und Agrarchemikalien einschließlich des Bienenkillergifts, Herbizid Glyphosat. Diese Produkte werden in einem großen Umfang in Lateinamerika eingesetzt, insbesondere für den Anbau von Soja, Mais und Baumwolle, die in Monokulturen angebaut werden. Die Fusion von Bayer und Monsanto hat zu einer enormen Marktmacht geführt, wobei Bayer Monsanto fast ein Drittel des globalen Saatgutmarktes und 71% des Pestizidmarktes kontrolliert. Also, wenn das kein Monopol ist, dann weiß ich nicht, was ein Monopol sein soll. Nun, das Kartellamt hat anders entschieden. wie auch immer. Es fördert auf jeden Fall die industrielle Landwirtschaft, die auf Monokulturen setzt, da Bayer komplette Lösungspakete aus gentechnisch veränderten Saatgut, Pestiziden und Beratung anbietet. Eigentlich sollte man sie Problempakete nennen, aber bleiben wir mal dabei. In Lateinamerika, insbesondere in Brasilien, Argentinien und Paraguay, dominieren Soja-Monokulturen die Landwirtschaft. Diese Monokulturen sind darauf ausgelegt, hohe Erträge für den Export in hohem Maße als Futtermittel für die Fleischindustrie zu erzielen, was die Abhängigkeit von ihren Produkten verstärkt. LandwirtInnen in Lateinamerika werden durch die Integration von Saatgut und Pestiziden in Bayers Geschäftsmodell zunehmend abhängig. Gentechnisch verändertes Saatgut ist so konzipiert, dass es nur in Kombination mit bestimmten Herbiziden effektiv ist. Dies reduziert die Vielfalt der angebauten Pflanzen und verdrängt lokale, traditionelle Landwirtschaft, worin sich die Monopolisierung und die wirtschaftliche Unterwerfung widerspiegeln. Monokulturen, wie sie durch Bayer gefördert werden, führen zu einer drastischen Reduktion der biologischen Vielfalt. In Brasilien verdrängen Sojaplantagen traditionelle Nutzpflanzen wie Maniok oder Acai, was die Ernährungssicherheit gefährdet. Die Abhängigkeit von wenigen Getreidearten schafft ein Oligopol, das die Ernährung der Weltbevölkerung kontrolliert. Die 2020 erfolgte Ausweitung von Monokulturen, insbesondere für Soja, ist einer der Hauptfaktoren der Regenwaldzerstörung in Lateinamerika. In Brasilien, dem größten Sojaexporteur der Welt, wurden riesige Regenwaldflächen für landwirtschaftliche Nutzung gerodet. Die Landwirtschaft ist für fast 90% der globalen Entwaldung verantwortlich, wobei Sojaanbau eine zentrale Rolle spielt. Bayer Monsanto trägt durch die Bereitstellung von Gensoja und Glyphosat indirekt zur Abholzung bei, da diese Produkte den großflächigen Anbau auf ehemaligen Regenwaldflächen ermöglichen. Satellitendaten zeigen, dass zwischen 1988 und 2024 im brasilianischen Amazonas 497.877 Quadratmeter Regenwald zerstört wurden. Die Nachfrage nach Soja, angeheizt durch den globalen Fleischkonsum, befeuert diese Zerstörung, wobei Bayer als Hauptlieferant von Saatgut und Pestiziden profitiert. Dabei verursacht das eingesetzte Glyphosat große Schäden. Es steht im Verdacht, Böden, Gewässer und die Artenvielfalt zu schädigen und beim Menschen gesundheitliche Probleme wie Tumore oder Erbgutschäden zu verursachen. Die Sprüheinsätze auf Sojafeldern zerstören die Biodiversität und vergiften das Trinkwasser, was die Lebensgrundlage indigener Gemeinschaften und Kleinbauern bedroht. Außerdem hat das Vorgehen gravierende Auswirkungen auf das Klima. Der Amazonas bindet jährlich etwa 380 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Doch durch Abholzung und Brände wird gespeicherter Kohlenstoff als CO2 freigesetzt, was die Klimakrise verschärft. Mittlerweile geben Teile des Amazonas mehr Kohlenstoff ab, als sie speichern, was durch die Umwandlung in Agrarfläche noch verstärkt wird. Bayer trägt mit seinen Produkten dazu bei. Darüber hinaus haben diese imperialistischen Machenschaften enorme negative Auswirkungen auf die indigenen Gemeinschaften. Die Ausweitung der Monokulturen führt zur Vertreibung indigener Gemeinschaften und Kleinbauern. In Chile beispielsweise zerstören Monokulturen wie die von Araucarienwäldern die Lebensgrundlage der Mapuche, die durch Forstwirtschaft und Brände 80% ihrer nativen Wälder verloren haben. Ähnliche Muster zeigen sich im Amazonas, wo indigene Völker durch Sojaplantagen und Bergbau ihre Lebensräume verlieren. Darüber hinaus bedroht die Regenwaldzerstörung die kulturelle Identität, da viele Völker wie die Mapuche eine spirituelle Verbindung zur Natur haben. Es ist ein Paradebeispiel für gewaltsame Enteignung und kulturelle Unterwerfung im Imperialismus. Bayer akkumuliert durch Enteignung von Land und Ressourcen und bildet damit einen Teil der fortlaufenden ursprünglichen Akkumulation. Bayer Monsanto ist ein Paradebeispiel für die Monopolisierung, Kontrolle über Saatgut- und Pestizidmärkte, den Kapitalmarkt, Investitionen in Produktionszentren in Lateinamerika und die Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitskräften in Entwicklungsländern. Die Abhängigkeit von Landwirten von Bayers Produkten und die Zerstörung lokaler Ökosysteme durch Monokulturen entspricht der Beschreibung des Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, bei dem Konzerne und Staaten fremde Märkte dominieren. Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus zerstört Gemeinschaften und unser aller Lebensgrundlagen für die Bereicherung weniger. Es ist nicht genug, sich in hehren Konsumverzicht zu üben, sondern es wird an der Zeit, sich das, was allen gehört, zurückzuholen und es an die Gemeinschaft weiterzugeben, das Ende von Imperialismus und Kapitalismus einzuläuten, eine Welt voller Love, Peace and Tofu zu erreichen. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.